Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Grüß dich, Andreas.
Hallo Tim, grüß dich.
Und grüß euch natürlich da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es werden irgendwie immer mehr, mich und Andreas auch, sprechen immer mehr Leute an, schreiben immer mehr Leute an, dass ihr unseren Podcast hört und dass er euch gefällt. Das freut uns sehr. Vielen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank.
Und dann starten wir doch direkt Vollgas in die neue Folge, weil wir müssen uns beeilen. Ist kurz vor knapp. Ein paar Tagen geht sie los, die große europäische Hubschraubermesse, die European Rotors.
Richtig, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe ja jetzt Pause gehabt, während die Messe in anderen Ländern gastiert hat sozusagen, wobei Amsterdam bin ich ja jetzt da. Das letzte Mal war ich in Köln auf der Messe, Tim, da haben wir uns, also nicht das letzte Mal gesehen, aber dann gesehen, ne? Und da freue ich mich wirklich sehr drauf, muss ich wirklich sagen. Bin ich auch sehr gespannt und da gibt's viel zu erzählen, aber ich glaube, das Allerspannendste ist für alle, die uns jetzt zuhören, Tim.
Was? Boah, ich bin selber unfassbar aufgeregt. Ich habe das ja schon mal bei ein paar Podcasts gesagt, dass ich mich über Gäste freue. Aber wer treuer Hörer von uns ist, hat mitgekriegt, dass wir bald auch einen Podcast auf Englisch machen werden. Und die Messe in Form oder ja in Person von Frank Liemann hat uns gefragt, wen möchtet ihr denn als Gast? Und wir haben einfach mal rausgehauen, ja, Fred North wäre ganz nett. Und es hat funktioniert.
Ja, er kommt vorbei. Also ich freue mich wirklich sehr drauf. Er macht übrigens auch 2 Signierstunden für alle, die vorbeikommen möchten und sich sein Buch signieren lassen möchten oder schnell noch bestellen und dann signieren lassen möchten. Macht er 2-mal am Dienstag und am Mittwochnachmittag wird es stattfinden. Und Tim und ich werden ihn interviewen, mit ihm sprechen, einen Podcast aufzeichnen und vor allen Dingen in einer ganz besonderen Location, nämlich in der UH1D.
Ja, in der UI. Mega geil. Also die Messe bietet diesmal beschränkte Möglichkeiten, sage ich mal, wirklich guten Podcast aufzunehmen. Und wo lässt sich besser ein Podcast mit dem Stuntpiloten aus Hollywood aufnehmen, wenn ich in der UH1D? Ich finde es mega, es passt alles so wie Faust aufs Auge, ist der Hammer.
Richtig, ne? Und er muss aber dann leider, die Messe beginnt ja dienstags jedenfalls, zum Anfassen und zum Gucken. Donnerstags muss er dann schon abreißen, weil er muss nach Honolulu. Da findet sein nächstes Filmprojekt statt. So ist das als Pilot.
Ja, ein trauriges Schicksal.
Wahnsinn, oder?
Ich finde, also es hört sich natürlich erstmal so an, boah geil, der darf nach Hawaii fliegen. Aber ist natürlich auch Stress, ne? Muss man auch sagen. Also der Typ, wie der in der Weltgeschichte rumtingelt und von hier nach da und dann halt echte Performance liefern, werde ich ihn auch mal fragen, weil ich glaube, ist nicht zu viel verraten. Er macht relativ gefährliche Flugmanöver, zumindest sieht das so aus. Und ich denke mir, wir werden ihn viel über Safety, Vorbereitung, wie bist du fit für die Flüge, wie vermeidest du, dass das Risiko zu groß wird. Ich glaube, das ist relativ interessant, was er dazu erzählen hat mit seiner Erfahrung und mit seinen außergewöhnlichen Flügen.
Das stimmt auf jeden Fall. Also es ist wirklich ein sehr, sehr spannender Job, den er hat. Das ist auch sehr einzigartig, weiß ich nicht. Er wird nicht der Einzige sein, der so quer durch die Welt fliegt als Hubschrauberpilot, aber er ist auf jeden Fall mit der Bekannteste, der sowas fliegt und von dem man auch viel, viel sehen kann in seinem Berufsalltag sozusagen, was ja wirklich spektakulär ist. Und man muss ja dazu sagen, es ist ja auch leider ein aussterbender Beruf, weil ja immer mehr die Drohnen diese Kameraflüge, die Hubschrauber machen, übernehmen nach und nach. Ja, noch ist es nicht 1:1 das Gleiche, aber ja, man sieht ja schon ganz viel im Internet auch mal, was für Riesendrohnen, die da mit 1-2 Kameras dran unterwegs sind. Und weiß nicht, ob wir nochmal jemanden so wie Fred haben. Mal gucken.
Ich befürchte leider auch nicht, aber vielleicht sagt er auch was dazu. Vielleicht sagt er, ja, ich trete in 3 Jahren ab und dann war es das. Oder er sagt, nein, ich brauche dringend Nachwuchs. Wozu, wenn er das sagt, wo man sich melden soll. Also ich werde gut zuhören. Und ich glaube, es wird interessant. Und wenn ihr was von Fred wissen wollt, oh Gott, ich hoffe, ich darf ihn Fred nennen. Ich denke aber mal schon, dass wir ihn nicht Mr. North nennen müssen.
Wir sind alle
Mr. North. Ja, aber Mr. North hat auch schon so wie Mr. oder hier, wie hieß der Arnold Schwarzenegger, Mr. Freeze oder so in dem Batman. Hört sich eigentlich ziemlich cool an, Mr. North.
Ja.
Nein, also wenn ihr da Fragen habt, schreibt uns die gerne über Instagram und dann werden wir die weiterleiten, möglichst gesammelt und werden mal gucken, was er dazu zu sagen hat.
Ich bin total spannend. Ja, ich bin mal gespannt, was er zu dieser Zukunftsgeschichte sagt, ob er das selber schon sehr merkt oder ob er wirklich sagt, nee, also für die und die Sachen auf gar keinen Fall, bis da eine Drohne das kann oder was weiß ich, genauso fliegen kann. Ich bin sehr gespannt, wirklich.
Was ich halt in seinem letzten Film Beverly Hills Cop, ne, ich habe den noch nicht gesehen, weil ich es ein bisschen zu albern finde, muss ich sagen, aber er hat ja eine relativ große Hubschrauber-Szene drin, wo er auch vor dem LAPD-Präsidium landet und sowas. Und ich glaube, das wird mehr kommen. Früher war es mehr so hinter der Kamera. Ich glaube, wenn er jetzt fliegt, fliegt er auch vor der Kamera, um diese Stunts zu fliegen. Und das finde ich auch eine hochinteressante Frage, weil wer dich auch auf deinem Feed verfolgt bei Instagram, du bist schon mal Paul, wenn du Fluglehrer ausbildest. Und ich finde halt nichts schwieriger, als so tun zu müssen, als könnte man nicht fliegen. Weil man einfach das so motorisch so drin hat, dass man gar nicht so diese Sachen, die Flugschüler manchmal natürlich nicht absichtlich, aber fabrizieren, dass man das gar nicht so wiedergeben kann. Und in diesem letzten Film von Beverly Hills Cop ist er halt so geflogen, als könnte er nicht fliegen. Und das ist halt total spannend. Dann bin das ich mal gespannt, richtig, was er dazu zu sagen hat.
Wobei das Leichte für Paul ist es ja, für alle, die Paul nicht kennen, das bin dann ich, wenn ich einen Fluglehrer ausbilde und einen Schüler imitiere sozusagen. Bei Paul ist es natürlich ganz einfach, ich brauche mir ja nur abgucken, was meine Flugschüler machen und gebe es dann wieder. Ich muss es mir nicht ausdenken, ich krieg's ja vorgelebt sozusagen, ja. Aber ich verstehe dich schon, es ist wirklich, es ist dann natürlich schwierig, so dass es auch aussieht für jemanden, der zuguckt, dass er nicht fliegen kann, ne? Das ist ja das eigentlich so, nicht wie du dich fühlst, sondern es muss für jemand anders so aussehen, als wenn derjenige nicht fliegen kann, ja.
Ja. Ja, und ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen, aber wir können das ja einfach mal raushauen. Doch, ich glaube, man darf es auch sagen. Ich glaube, es wurde auch schon mal irgendwo erwähnt. Fred North wird sein Mentorenprogramm launchen. Er hat sich irgendwie in den Kopf gesetzt oder hat das schon lange jetzt aufgelegt und wird das auf der Rotos publik machen, dass er ein Fred North Safety Mentorship Programm, heißt es, glaube ich, ins Leben rufen wird, hat jetzt. Und dort werden dann diverse erfahrene Piloten als Mentoren, Ambassadoren geführt, die dann mit Nachwuchspiloten versorgt werden, die zu ihrem Profil passen und die sie anleiten sollen. Und wenn das alles gut geht und so wie es angekündigt ist, werden wir da auch Mentoren werden. Das fände ich auch spannend.
Das fände ich super spannend, was das Thema angeht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Bin auch sehr gespannt drauf, ihn kennenzulernen. Weil bis jetzt kenne ich ja nur die Bilder davon. Und ich finde es wirklich große Klasse, dass er diesen Weg auf sich nimmt und dann nämlich auch auf diese Messe kommt, weil auch er muss da erstmal hin und alles organisieren. Es war nicht so einfach, aber letztendlich danke dir auch nochmal, Frank, lieber Frank, ne? Hat es geschafft, Fred für die Messe zu begeistern und einzuladen, ja.
Ja, ja. Sehr, sehr, sehr cool. Und ja, und wer seine Unterschrift haben will, Andreas hat es erwähnt, er hat Signierstunden für sein Buch. Ich muss ehrlich sagen, ich muss es mir noch bestellen. Ich habe es bisher noch gar nicht. Ich habe immer davon geträumt, dass er es mir selber gibt, aber ich habe jetzt so lange gewartet. Ich habe gedacht, es ist auch peinlich, wenn ich da sitze und es nicht habe oder angelesen habe. Ich muss es mir jetzt noch schnell bestellen und mal reinblättern.
Schau mal schnell rein, würde ich mal sagen. Schnell noch mal ein paar Zeilen lesen, bevor wir da in das Interview mit ihm gehen. Das stimmt schon. Ich habe schon zu Hause liegen. Und ja, also ich liebe ja selbst so Kameraflüge. Ich habe das früher auch gemacht. Nicht so wie er, um Gottes Willen. Und auch nicht im Ausland. Aber es hat schon viel Spaß gemacht. Und ich sehe es ja auch an meinen Kollegen, nicht bei uns in der Firma, sondern bei anderen Firmen, wenn die dann halt die DDM zum Beispiel fliegen mit dem Kamerahubschrauber, wo man dann einfach einen Hubschrauber beschleunigt und man nicht so schnell wie ein Auto. Das heißt, ich muss immer irgendwie mit dem Kopf voraus sein, schon vor dem Auto irgendwie sein und wie muss ich welche Kurve in welchem Winkel schneiden oder anstellen oder hochstechen sozusagen, um dann so eine Steilflugkurve wieder zu machen, um möglichst schnell auf Geschwindigkeit zu kommen, aber sie auch möglichst schnell wieder rauszukriegen vorher. Also das ist schon ein spannender Job, das macht schon Spaß. Schöne Sache.
Absolut. Das mache ich auch schon mal. Also ich mache auch viel Filmflüge und auch schon mal so, wo ich Autos filme. Die wollen dann aber meistens nicht gefilmt werden und da muss man auch immer gucken, wo man abkürzt, um die noch reinzuholen und so.
Ich wollte sagen, du machst das professionell, sozusagen.
Ja, vor allen Dingen mache ich das meistens nicht in Farbe, sondern in Infrarot bei Nacht, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist sehr spannend, siehst du mal. Ja, also von daher kommt gerne auf die Messe vorbei. Wie gesagt, Tim und ich, wir werden auch da sein. Wir werden da auch irgendwo positioniert sein, da findet ihr uns und dann können wir auch gerne mal quatschen, euch ein bisschen was über die Fliegerei erzählen und ihr kommt vorbei, wenn ihr irgendwas anderes wissen möchtet über, wie werde ich Hubschrauberpilot bei der Polizei, beim Rettungsdienst, all solche Sachen. Also da freuen wir uns sehr auf euch und da findet ihr uns auch.
Ja, und sprecht uns halt wirklich an, ne? Also ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gehört oder hat ein paar Mal jemand geschrieben, boah, ich habe dich da und da gesehen, ich habe mich aber nicht getraut, dich anzusprechen. So ein Quatsch. Also ich sag euch ganz ehrlich, wenn ich keine Zeit habe, dann dürft ihr halt auch nicht böse sein. Aber in der Regel habe ich immer Zeit, zumindest ein paar Minuten mit euch zu quatschen und Andreas bestimmt auch. Also wir freuen uns. Wir sind, wie ihr durch den Podcast mitkriegt, quatschen wir auch gerne. Also von daher keine falsche Scheu, quatscht uns ruhig an und dann kommen wir in Kontakt. Und das ist das Wichtigste halt auch, in Kontakt zu kommen in unserer kleinen Branche. Wir sind so eine kleine Bubble. Lasst uns ruhig alle zusammen dran arbeiten.
Ja, das stimmt schon. Und wenn ich mal gerade nicht da bin, dann stehe ich meistens entweder bei Robinson oder bei Leading Helicopter Academy da auf dem Stand. Das kann auch mal passieren. Dann kommt ihr einfach dahin und dann irgendwie finden wir uns schon. So groß ist die Messe gar nicht. Genau. Aber sehr toll, ja.
Ja, ich freue mich auch schon tierisch, die Leute wiederzusehen. Das ist halt echt wie so eine Familie, ne?
Ja, das stimmt schon. So. Also, wer unbedingt eine Unterschrift haben möchte von Fred North, der kann sich das gerne mitschreiben. Und zwar am Dienstag 15.30 Uhr bis 17 Uhr im Raum F wie Foxtrot 004 und am Mittwoch von 15 bis 16.30 Uhr im gleichen Raum. Tim schreibt schon ordentlich mit. Ich hoffe auch schön.
Ja, zumindest, dass ich es lesen kann.
Sehr auf das reicht, genau. Also Dienstag 15.30 Uhr bis 17 Uhr, Mittwoch von 15 bis 16.30 Uhr im Raum Foxtrot 004. Wo auch immer der sein wird, aber man wird ihn sicherlich finden, auf jeden Fall. Ich war ja noch nicht da. Und da macht er dann eine Buchsignierung und erzählt aber auch nochmal was. Also das ist nicht nur signieren, sondern erzählt natürlich auch nochmal über sich etwas. Ja, stark. Toll. Sehr, sehr schön, Tim. Freue ich mich drauf. Ich reise ja schon montags an, du, dann kommst ja dann montags nach. Das heißt, dann sehen wir uns am Dienstag spätestens auf der Messe. Cool.
Ja.
Das machen. Und wir haben ein paar Podcast-Goodies haben wir mit dabei.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Also auch neue Podcast-Goodies. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie unser Podcast heißen wird auf Englisch, ne?
Nee, das haben wir noch nicht gesagt.
Das soll man mal raushauen.
Erzähl, Tim, wie heißt er?
Pilots Crosstalk haben wir ihn genannt. Wir haben lange überlegt. Wir hatten lustige Namen dabei, die leider geschützt sind. Schade. aber es ist am Ende es ist PXT geworden. Pilots Crosstalk. Weil wir einfach uns Englisch dann nicht auf Hubschrauber, was wir jetzt bei Abgehoben ja auch nicht mehr nur machen, aber generell auf die Aviation berufen wollen. Und da haben wir gedacht, Pilots Crosstalk, so quer über alle Themen drüber, wie wir das so generell machen, das passt ganz gut. Also wenn ihr uns da sucht, findet ihr uns unter diesem Namen auf Englisch nach der Messe. Mal gucken, wann wir es rausbringen. Das werden wir natürlich hier auch nochmal auf unserem Podcast-Kanal promoten. Und keine Sorge, also Abgehoben wird nicht zu einem anderen Podcast, sondern es wird zusätzlich einen englischen Podcast geben, der eben Pilots Crosstalk heißt, wo wir dann wir gucken mal, ob wir es alle 4 Wochen hinkriegen. Das Hauptaugenmerk wird schon auf unserem deutschen Podcast liegen, aber wir möchten halt gerne auch internationale Gäste begrüßen, die wir dann halt natürlich auf Englisch abfrühstücken müssen.
Vielleicht kriegen wir noch einen deutschen Untertitel hin beim englischen Podcast.
Das ist wieder eine Challenge für mich. Vielen Dank. Ich werde es mal versuchen.
Das wird ja schwierig ohne Bild, Tim, mit dem Untertitel.
Ja, aber das habe ich auch schon gesehen, das geht auch.
Ja.
Dann lassen wir das Transkript dann als Video mitlaufen. Das kriegen wir schon irgendwie hin.
Okay, na, wir gucken mal. Also eine spannende Sache auf jeden Fall. Was finden wir denn noch an der Messe? Also Robinson ist da, Leading Helicopter Academy ist da. Wir selbst als Heliflight haben keinen Stand. Bell wird da sein, Leonardo, Airbus wird da sein. Also ist einiges los und natürlich noch viele, viele andere, die ich jetzt entweder vergessen oder nicht aufgezählt habe. Heli NRW wird auch da sein.
Love Dynamics mit ihrem VR-Simulator. Richtig. Die werden das Mockup vom 145-Simulator dabei haben. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Mhm. Da bin ich auch wirklich gespannt drauf, ja. Ist es dann schon für 2 Piloten gedacht oder ist es erstmal das nur für einen?
Es ist erstmal das für einen Piloten.
Mhm.
das mit den zwei Piloten dauert ein Jahr länger, aber es ist auch nur erstmal das Mockup. Ich bin gespannt, aber trotzdem mal so das erste Mal zu sehen, wie die Zukunft für die zweimotorige VR-Fliegerei aussehen wird.
Ja. Weißt du, ob die, die werden auch ganz sicherlich auch mit ihrem AS350-Simulator da sein, oder?
Ja, ja, kann auf jeden ja. Fall, klar.
Also wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, und das ist auch möglich, aber ihr müsst direkt zu Anfang, Beginn der Messe sofort Slots buchen, weil die sind bam, 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 sind die alle weg. Ja, die sind halt nur sehr begrenzt vorhanden und die nehmen sich auch ein bisschen Zeit immer für euch, um dann zum Fliegen. Und das heißt, es gibt gar nicht so viel Slots den Tag über. Aber ja, bei einer Messe, die sind ratzfatz weg. Also wenn ihr Dienstag früh da seid, das Erste, was ihr machen müsst, direkt zu Loft Dynamics und dann hoffentlich dann noch einen Platz kriegen für Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, ja.
Ja, ja, bei denen ist es auch super spannend. Ja, werden wir auch demnächst noch mal drauf eingehen. Werden wir auch mal einen Gast dabei haben vom Gründer von Loft Dynamics, der bei uns mal in den Podcast kommen wird und uns mal erzählen wird, wo die Reise jetzt so auch langsam hingeht, weil die ganz wahnwitzige und bahnbrechende Weiterentwicklung haben. Super spannend. Die können halt super innovativ denken, weil die auch gerade in der Forschung supported werden. Wird spannend und ist, glaube ich, auch so ein so kreativer Kopf, dass es echt interessant wird, mit dem zu reden, mit dem Fabian.
Ja, also bin ich auch sehr gespannt drauf, weil es ist ja doch eine kleine Revolution, die da gerade stattfindet. Diese kleinen VR-Simulatoren gegen die großen, die schon immer da sind irgendwie, ne, wo ja einfach Welten in Platz und Kosten dazwischen liegen.
Ja, und also die haben ja jetzt ganz kurz, also jetzt gehen wir schon wieder auf ein Thema ein, was wir eigentlich auf dem Zettel hatten, aber egal, weil die sind ja jetzt in die Staaten gegangen und die FAA unterstützt das ja voll, ne? Also es ist halt total krass. In Deutschland, das LBA sträubt sich total gegen diese VR-Simulatoren, sie anzuerkennen. Und in den Staaten, das LAPD hat sofort gesagt, super geil, wir kaufen den Kleinen, den Großen, wir kaufen alles, was ihr so auf den Markt bringt und macht uns das dafür. Und die FAA sagt, ey, super geil, wenn ihr da alle damit trainieren können, zugelassen, Trainings werden anerkannt, Stunden werden anerkannt. Boah, ist schon ein kleiner Unterschied.
Mhm, das stimmt schon. Ja, das ist schon richtig. Tja, Tim, du hast eben deinen Zettel erwähnt. Was haben wir denn noch im Zettel stehen?
Oder ich habe einen ganz schön langen Zettel, aber ich glaube, was wir immer wieder und immer öfter gefragt werden, das ist der DLR-Test. Mhm. Das interessiert natürlich gerade unsere Zuhörer, die frisch Piloten werden wollen, sind und sich gedacht haben, ich möchte in die Rettung oder ähnliches und eben genauso einen DLR-Test, eine Berufsgrunduntersuchung ablegen müssen, dass die sagen, Mensch, erzähl doch mal, was hat es damit auf sich? Wie kann ich mich da vorbereiten? Auf was muss ich mich einstellen?
Und da weißt du Bescheid, Tim, weil ich habe noch nie einen DLR-Test geschrieben.
Und da bin ich natürlich voll im Thema. bin ich wirklich tatsächlich, weil ich dieses Jahr ja unser Auswahlverfahren begleitet habe und wir sowohl die Berufsgrunduntersuchung als auch die Hauptuntersuchung dort absolviert haben. Und das war schon spannend, dass mal nicht aus der Sicht des Prüflings, sondern des Prüfers zu sehen. Eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, des Beisitzers, weil das natürlich hauptsächlich dann von dem DLR Psychologiezentrum durch Psychologen betreut wird und durchgeführt wird. Aber trotzdem sehr, sehr interessant zu sehen, was es dann doch für Unterschiede gibt. Weil man kennt ja nur sich selber. Und wenn man jetzt mal die Range von 12, 14 Leuten gesehen hat, wie die sich da anstellen, ist es schon sehr interessant, muss man sagen.
Wenn du da mal einen Praktikanten suchst, ich würde mir das sehr, sehr gerne mal angucken. Ich halte mich auch im Windschatten.
Ja, es ist echt der Hammer. Und vor allem haben die ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, haben die meine alten Unterlagen rausgesucht und doch habe ich schon mal erzählt. Und das war auch wieder, es hat halt voll zugetroffen, was sie da damals gesagt haben. Das war schon super interessant. Aber wir wollen gar nicht über mich reden, sondern wir wollen über den Test reden. Und der wichtigste Teil des Tests, den man eigentlich auf jeden Fall haben muss, ist diese Berufsgrunduntersuchung. Die Hauptuntersuchung macht das DLR auch, aber das machen auch andere Unternehmen. Aber in der Regel die Grunduntersuchung mit den Testanordnungen, das macht das DLR eben. Und das ist schon spannend, weil das natürlich für Hubschrauberpiloten etwas anders ist als für Airliner-Piloten. Und es gibt dort ein Risikorating. Also es ist nicht so, dass man dort was macht und die sagen, boah, das hast du zu 80% erfüllt, sondern du machst was und die gucken einfach, kriegst du das gut hin, hast du keinen Risikopunkt, machst du da ein bisschen Quatsch, hast du einen Risikopunkt Und ist das eigentlich totaler Müll, was du da fabrizierst, sind das zwei Risikopunkte. Und die werden dann nochmal gewertet. Ich sag mal, dein Umgang mit Zahlen ist zum Beispiel ungewichtet. Das heißt, wenn du damit nicht umgehen kannst, gar nicht umgehen kannst und zwei Risikopunkte kriegst, ist das jetzt nicht ganz so wild, wenn du sonst gut bist. Wenn du aber zum Beispiel eine unfassbar schlechte Hand-Fuß-Koordination hast, ist ein Risikorating mit 2 Punkten schon ein Ausschlusskriterium. Das wird zusätzlich nochmal mit dem Faktor 3 bewertet und da bin ich einfach raus. Und das ist halt schon ausschlaggebend.
Jetzt denkt sich jeder Hand-Fuß-Koordination, ich muss mit den Händen an die Füße kommen, während ich stehe, mit den Fingerspitzen die Zehenspitzen berühren, oder wie darf ich mir das vorstellen? Kann ich irgendwie so einen Test zu Hause machen, wo ich sage, ach, guck mal, oder ist es wie Schlagzeug spielen, ich muss mit den Händen was anderes machen können als gleichzeitig mit den Füßen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist der Klassiker, ne? Also es hat nichts mit Gymnastik zu tun oder Aerobic. Ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man das kann. Ein bisschen gelenkig sein ist immer gut. Immer dehnen, ganz wichtig. Aber es ist hauptsächlich, ist es halt, wie du sagst, immer der Klassiker, wer Schlagzeug spielen kann, der kann auch Hubschrauber fliegen. Und andersrum sagen viele, weil ich einfach mit meinen Füßen koordinatorisch in der Lage sein muss, was anderes zu tun als mit den Händen. Das hört sich jetzt so an, ja klar, mache ich ja immer. Aber wenn man mal drauf achtet, Füße und Hände sind schon koordinatorisch aufeinander eingestimmt. Also kreis mal mit dem Fuß und gleichzeitig mit der Hand und dann versuch das mal mit einem davon in die andere Richtung. Da wirst du schon stoppen. Und da gibt's halt auch so Übungen mit einer flachen Hand immer wieder so auf den Kopf touchen, mit der anderen Hand um den Bauch streicheln und dann dabei was verändern. Das hat alles einen Rhythmus und ein Zusammenspiel und es ist gar nicht so einfach, das koordinatorisch voneinander losgelöst zu steuern. Und das wird dort im Prinzip abgeprüft. Also man hat da so Pedale und man hat da einen Joystick und da muss man halt verschiedene Eingaben damit machen. Und da wird dann geprüft, ob Hubschrauberfliegen generell für dich in Frage kommt oder ob das für dich nicht so das Ding ist und man da so viel dran arbeiten muss, dass du im Lernprozess zu langsam sein könntest. Das ist das im Prinzip. Man sagt da ja nicht, du kannst das gar nicht, sondern man überprüft im Prinzip ein Talent, eine Lerngeschwindigkeit, die man dann einfach an den Tag legen muss und ein Handling, was man koordinativ als Basis haben muss, um später auch im Einsatz sicher fliegen zu können.
Interessant, interessant. Kann man nicht anders sagen. Das ist jetzt aber nur der eine Test, ne? Von wie viel?
Das ist jetzt nur ein Test von, ich weiß es nicht, könnte ja nachzählen, 3, 6, 9, 12, ungefähr 12 Tests, was halt wirklich alles umfasst, was auditive Informationsverarbeitung über Arbeitsgedächtnis, über Wahrnehmung im Raum, Wahrnehmungsgeschwindigkeit, über Englisch bis hin halt so simultane Informationsverarbeitung und Reaktionsfähigkeit. Halt so ein klassischer Multibelastungstest auf allen Ebenen deines Gehirns, was unwahrscheinlich viel Spaß macht, aber du bist danach vollkommen im Arsch.
Das hört sich jetzt echt so an, als sucht ihr den neuen Superman, aber es ist einfach nur ein Test, um den normalen Menschen, den normalen Fußgänger eigentlich zu prüfen, ob der sich dafür eignet. Es geht nicht darum, dass man hier einen Superhero sucht, der hier bam, The Brain ist und dies und das, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Sondern es geht einfach nur darum, die Leute zu finden, die einfach sich dafür gut eignen, dass sie schnell lernen können und das auch koordinationstechnisch auf die Reihe zu bekommen. So.
Genau. Dass man dauerhaft konzentriert sein kann und dass man auch bei Rückschlägen sich sofort wieder auf die neue Situation konzentrieren kann. Das sind so ganz wichtige Sachen bei Piloten. Erstmal, dass wir Entscheidungen immer wieder neu treffen können. Und dass wir halt auch Entscheidungen treffen und nicht warten, bis wir eine Rechnung 3-mal nachgerechnet haben, sondern dass wir uns beim ersten Mal mit einer so hohen Wahrscheinlichkeit sicher sind, dass wir das jetzt einfach nehmen. Das ist halt so eine Sache und dass wir es halt dauerhaft über einen langen Zeitraum machen können und halt, dass wir bei Fehl- oder falschen Entscheidungen die nächste Entscheidung dadurch nicht beeinflussen. Schön, das sind so grundlegende Sachen.
Wie kann ich mich denn jetzt insgesamt darauf vorbereiten? jonglieren. Das ist ja die Hauptfrage. Was kommt dran? Wie kann ich mich auf diesen Test vorbereiten? Helfen solche Kurse, die zu machen? Oder sagst du, nein, sei einfach nur du selbst, weil du kannst dich eh nicht verändern.
Man sollte auf jeden Fall einen Kurs buchen, bei mir für sehr viel Geld. Dann erzähle ich kurz was und gebe eine Arbeitsunterlage und verdiene mir eine goldene Nase. Okay. So funktioniert das ja eigentlich generell draußen.
Ja, ich mache auch nochmal Erzählkurse auf, glaube ich.
Genau. Ich halte solche Kurse für reine Gewissensberuhigung. Natürlich haben die an sich irgendwo einen Sinn. Man darf aber nicht vergessen, dass in jedem Test erstmal so eine Grundleistung erhoben wird. Wie bin ich am Anfang des Tests? Der Test wird im Verlaufe schwieriger und es wird auch eine Lernkurve abgeprüft. Das heißt, wenn ich am Anfang vom Test super gut bin und am Ende diese Lernkurve nicht bestätigen kann, ist das negativ. Also man kriegt auch vorher vom DLR so Computer-Based Trainings, die man machen sollte, die teilweise nicht ganz so viel mit den Tests gemein haben, ein bisschen einfacher sind, aber man weiß grundsätzlich, was drankommt. Mit denen sollte man sich beschäftigen, so 2-3 Wochen vorher intensiv. Aber ich würde jetzt nicht mich super intensiv vorbereiten, weil das auch eine negative Folge haben kann, wenn ich zu gut vorbereitet bin auf die Tests und zu viel weiß. Weil das ist auch das, was du gerade gesagt hast, Andreas. Wenn ich da was vorspiele, das kriegen die Psychologen sowieso mit. Und wenn ich dann da das erzähle, was die vermeintlich hören wollen, das wird so nicht funktionieren, weil die wollen von jedem was anderes hören. Die haben sehr gut herausgefunden, was die Schwachstellen der einzelnen Personen sind und wollten dann teilweise genau das Gegenteilige im Interview hören, weil es halt verschiedene Persönlichkeiten waren. Wichtig ist halt, dass man sich seine eigene Persönlichkeit bewusst ist, seiner Stärken und Schwächen und auch daran arbeitet. Also, dass man seine Stärken in den Vordergrund stellt und guckt, dass man möglichst viele Sachen macht, für die ich halt geeignet bin und Schwächen aber auch angeht und nicht einfach sagt, ich kann halt nicht 3x6 rechnen, also mache ich das in meinem Leben nicht. Da muss man halt auch zeigen, wie man damit umgeht und wie man das kompensiert. Sowas möchte man hören.
Ich habe nämlich auch gerade in den letzten Tagen noch 2 Zuschriften bekommen, da ging es auch um den Test bei der DRF zum Beispiel. Die machen keinen TLR-Test, aber die machen halt selber einen internen Test, habe ich auch gesagt. Es hilft einem nichts, wenn man weiß, was da dran kommt, weil man muss einfach man selbst sein. Ja, gerade wenn man ein psychologisches Gespräch hat, ne, will derjenige wissen, wie reagiert denn mein Kandidat, den ich da eingeladen habe, ja? Und da muss man einer selbst sein, weil wenn dann hinterher was ganz anderes rauskommt, dann ist dieser Gap zu groß und ist die Enttäuschung selbst nicht nur bei sich persönlich dann natürlich, wenn das auffliegt, sondern eben auch bei meinem zukünftigen Arbeitgeber ist dann einfach da. Und deswegen ist immer man selbst sein, das ist das Beste, was man machen kann. Und dann, wie du so schön gesagt hattest, dann läuft das auch den richtigen Gang und dann sind dann die Sprünge nicht so groß oder die komischen Ausschläge nicht so groß, sag ich mal.
Ja. Also Vorbereitung gut und schön, gerade auf die Computertests und einfach ein guter Charakter sein. Einfach seinen Charakter nach außen stellen und das ist jetzt schwierig, nie zu verbissen sein. Es gibt unfassbar viele Leute, die sagen, das ist das, was ich im Leben will, ich kann mir nichts anderes vorstellen, das muss jetzt klappen. Ja, leider klappt das dann meistens nicht. Also man muss halt schon auch so, man darf gerne den Traum haben, aber man muss auch realistisch da dran gehen und sagen, es fallen halt die meisten durch diesen Test durch. Ich versuche das jetzt und gebe mein Bestes und wenn das klappt, ist das total toll. Aber wenn das nicht klappt, habe ich noch Plan B, C, D, E. Von daher.
Genau. Weil alle, die es bei Tim nicht schaffen, die dann nicht zu den Besten der Besten der Besten der Besten gehören, die können dann zu uns in die Flugschule kommen. Und dann machen wir trotzdem aus den Piloten. So ist es nämlich, ja.
Ja, definitiv. Also aus dem letzten Auswahlverfahren habe ich auch ein Beispiel von einer Bewerberin, die jetzt ihren PPL macht, ihren CPL machen möchte. Und die macht das wohl sehr, sehr gut. Da haben wir entweder einen Fehler gemacht oder, was halt auch passieren kann, sie hatte einen schlechten Tag oder im Endeffekt ist sie vielleicht dann wirklich nicht für den Einsatzflugbetrieb geeignet, aber wird eine hervorragende Berufspilotin auf einem anderen Gebiet.
Spannend, sehr spannend. DLR-Test, ja. Also macht euch nicht zu viele Gedanken. Der ADAC macht ja auch einen DLR-Test. Und das psychologische Gespräch am Ende, das ist dann nochmal sehr entscheidend. Selbst wenn du die anderen Sachen gut meistert, am Ende der Psychologe. Und da wird ja auch vorgegeben, Tim, ich weiß jetzt gar nicht, ob du das so genau erläutert hast, da wird ja nicht das nach einem Schema F abgefahren, was der DLR-Test denkt, was welcher beste Pilot für euch geeignet wäre, sondern ihr legt halt fest, welcher Pilot für euch am besten geeignet ist. Ja, es geht also darum, man macht diesen Test nicht für das DLR, sondern einfach eben für, in dem Fall Polizei NRW. Und die sagen, wir wollen so einen Kandidaten haben, der in dieses Muster eben reinpasst. Und so ist es dann eben einfach auch, ja. Deswegen kann man diesen Test, ich glaube, bei euch auch nicht wiederholen, gell? Wenn man den einmal gemacht hat, dann ist vorbei, weil eben einfach dann, ich nenne es jetzt mal, bewiesen ist, ihr passt nicht in dieses Muster rein, da seid ihr rausgefallen, deswegen hat es auch keinen Zweck, diesen Test nochmal zu machen, weil es halt einfach nicht gepasst hat, ja. Deswegen, da geht es nicht um den Test, sondern am Ende, ob ihr in dieses Muster reinpasst bei der jeweiligen Firma, bei der ihr den DLR-Test macht.
Genau. Und wie du sagst, das DLR sagt nicht, ist nicht geeignet, Pilotin zu werden oder ist geeignet, Pilotin zu werden, sondern die geben eine Empfehlung. Die sagen, ihr sucht diesen Typus Mensch und die zwei passen da nicht zu und die drei passen dazu. Wir würden euch empfehlen, die drei zu nehmen. Wenn wir aber dann sagen, nee, die passen uns von der Nase her nicht, wir wollen die anderen beiden haben, dann ist das unsere Entscheidung. Wenn dann natürlich irgendwann mal was passiert, schwierig, weil dann kommen diese ganzen Unterlagen natürlich hervor. Deswegen halten wir uns auch an die Empfehlung des DLR, weil wir das halt mal zusammen mit denen aufgestellt haben. Aber so ist das ja. Genau so ist das. Und es ist halt wirklich hochinteressant, was es da für verschiedene Charaktere gibt. Und da bin ich schon auf die nächsten gespannt, die da vor mir sitzen werden.
Ja, Psychologe, das hätte mich auch noch interessiert, sowas zu studieren. Da hatte ich aber gar keinen Sinn in jungen Jahren dafür, also von daher. Aber ich finde es auch sehr spannend, was dabei rauskommen kann, muss man wirklich sagen.
Ja, und wenn man es dann ich will gar nicht so tief im Psychen eindringen. Ich habe immer das Gefühl, dass die Psychologen selber immer einen Psychologen brauchen, weil die mit so vielen Problemen und so viel Quatsch und Schwachsinn im menschlichen Gehirn konfrontiert werden, dass die irgendwann früher oder später selber einen Knacks wegkriegen.
Okay, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Aber wozu ich was sagen kann, ich weiß, dass du es geschafft hast, diesen Test zu bestehen. Und ja.
So viel zum Thema, man muss immer bei sich selber bleiben und nichts vorspielen. Quatsch, das geht auch anders. Nein, das ist immer auch eine Portion Glück, weil es auch immer eine Tagesform ist. Und irgendwie hat das gepasst. Frag mich nicht warum. Gut, anscheinend scheint es schon nicht ganz so falsch gewesen zu sein von dem, was ich jetzt hier alles machen darf und so und was mein Werdegang war. Das macht mir auch unwahrscheinlich viel Spaß, aber es ist schon verrückt und ein bisschen surreal, wenn man diesen Test besteht, weil man sich gar nicht so richtig erklären kann, warum und wie man das jetzt geschafft hat.
Ja, und als Belohnung darf man dann in die Berge fliegen, gell?
Als Belohnung ist ein Teil, dass man dann irgendwann in die Berge fliegen darf, ja.
Da warst du nämlich gerade erst. Genau. Erzähl doch mal, wie war es bei dir in den Bergen? Urlaub in den Bergen.
Also erstes Stichwort Urlaub ist es schon mal gar nicht. Es ist wirklich harte Arbeit, ja, traurig. Ich weiß, eine Runde Mitleid, dass man an der Zugspitze fliegen muss und ins Allgäu, ja. Aber unsere Tage sind halt wirklich so, dass wir morgens um 6:45 vom Hotel abgeholt werden und abends gegen 8 Uhr frühestens wieder im Hotel sind. Also lange Tage, viel draußen, an der frischen Luft, schön im Hubschrauber und dann halt wirklich Leistung zeigen. Also das hört sich immer so an, ja, es sind ja nur die deutschen Alpen, Alpen, kleine Berge, aber diese Berge haben es in sich. Und zwar wettertechnisch und auch leistungstechnisch, weil wir dann echt mal an dichte Höhe kommen, so jenseits der 7.000, 8.000 Fuß, wenn man da Außenlandung macht, dann wird's halt schon spannend, auch für die 145, wenn die voll getankt ist und ein paar Leute drin sitzen, ob man da jetzt mal eben so easy jeden Grat anfliegen kann oder nicht. Und wenn der Wind da über den Grat kommt und mir ein Rotor, also eine Verwirbelung der Luft, auf den Hubschrauber knallt, dann wackelt das ganz schön und dann kann das auch mal ganz schön nach unten gehen. Also das waren wieder Eindrücke, die lehrreich und beeindruckend waren für die Schüler. Ich kenne das mittlerweile ganz gut, muss ich sagen. Ich mache das ja schon ein paar Jahre. trotzdem ist es erstmal immer wieder ein Reinkommen in einer so für den Menschen feindlichen Umwelt zu fliegen, ist einfach so.
Hm. Wahnsinn. Also ich habe ja damals, als ich noch in Augsburg gearbeitet habe, durfte ich ja auch mal wieder in die Alpen reinfliegen und war da auch oft an der Zugspitze mit dem Hubschrauber. Das ist einfach wahnsinnig schön, wahnsinnig tolle Gegend, weil man auch unheimlich viel schöne Sachen sieht. Aber wie du schon sagst, es ist auch ein Fliegen, das sehr anstrengend ist. Es ist nicht, jedenfalls wenn dann auch ein bisschen Wind ist. Was habt ihr denn da gemacht? Rundflüge?
wir haben uns natürlich von Woche 1 zu Woche 2, es geht insgesamt 2 Wochen, ich habe die 2. Woche begleitet und da haben wir halt einfach gelernt oder die Schüler haben gelernt, wie kläre ich Landeplätze im bergigen Gebiet auf. Wir haben das erstmal so auf 5000 Fuß Höhe begrenzt, bis dahin konnten die dann landen. Da ist meistens auch noch, da ist es noch unter der Baumgrenze, also da ist auch noch Bewuchs. Und haben uns dann in der Zeit entwickelt auf 7000 Fuß und dann irgendwann frei, dass man auch an der Zugspitze landen konnte. Oder mein Lieblingslandeplatz an der Meiler Hütte im Wettersteingebirge. Ganz, ganz besonderer, sehr schwierig anzufliegender Landeplatz, wenn man nicht über Österreich fliegt. Was übrigens bei uns eine Kiste Bier kostet, wenn ein deutsches Staatsluftfahrzeug über österreichische Grenze fliegt, kostet es eine Kiste Lehrgangsbier. Das ist wichtig.
An wen geht die?
Strafe muss sein. An den ganzen Lehrgang. Also davon Lehrgang profitieren alle. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der eine oder andere auch eventuell verleitet wird oder vielleicht auch der eine oder andere sagt, ich tue dem Lehrgang mal was Gutes, ich fliege mal eben drüber.
Ich fliege da mal dreimal drüber.
Ja, nein, also das ist halt, es wird ein bisschen spaßig auch genommen, aber wir dürfen halt nicht drüber fliegen als Staatsluftfahrzeug ohne eine diplomatische Freigabe. Von daher, das ist mit Österreich schon relativ entspannt. Die wissen auch, dass wir da sind. Also es gibt da schon Absprachen. Aber ja, da gibt es auch Regeln. Auch in den Bergen gibt es Regeln. Und es ist halt einfach total faszinierend, wenn man zum Beispiel am Watzmann an der Wand steht, die einfach sich über gefühlt tausende Meter erstreckt und man als Hubschrauber da einfach drin verschwimmt und gar nicht mehr weiß, schwebe ich jetzt auf gleicher Höhe, habe ich 1000 Fuß sinken, habe ich 1000 Fuß steigen. Das kriegt man gar nicht mehr so mit an so einer wahnsinnig schroffen Felslandschaft. Und das ist dann für Schüler auch total interessant zu sehen, wenn man denen sagt, könntest jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr Pitch bringen. Wir haben gerade 1700 Fuß sinken und die denken, wir steigen. Das sind schon Eindrücke, die muss man erlebt haben. Die kann man jemandem nicht erzählen. Die kommen halt nur beim Fliegen. Und wenn man das halt mal diese 2 Wochen dort gemacht hat, macht man auch wieder einen ganz schönen Step nach vorne, fliegerisch.
Glaube ich dir. Richtig schöne Sache. Siehst du, morgen führe ich wieder Alkoholkontrollen durch. Ich verrate es ja nicht vornherein, weil den Podcast haben wir ja aufgezeichnet. Immer gespannt. Aber interessant, aber auch witzig, ne? Wenn man einfach sagt, komm, jetzt fliegen wir mal rüber und dann lasse ich eine Kiste Bier springen oder aus Versehen. Woran erkennt ihr denn die Grenze von oben? Woher wisst ihr das? Da ist ja nicht irgendwie ein Zaun oder eine chinesische Mauer oder woher weißt du das?
Naja, also wenn du relativ nah am Grat fliegst, dann kommen schon Schilder. Hier ist die Landesgrenze und auf der anderen Seite sind auf einmal die rot-weiß-roten Zeichen auf den Felsen. Aber wir haben natürlich ein Navi an Bord. Also wir haben natürlich eine Karte an Bord und sehen ganz genau, wo die Grenze ist. Die blendet man dann schon mal geschickt aus oder wenn man den Schüler entsprechend beschäftigt, dann guckt er auch nicht unbedingt auf die Karte und fliegt einfach mal irgendwo hin.
Okay.
Und meistens sind die Grenzen dann doch schon ans Gelände angepasst. Also es sind entweder genaue Talverläufe oder genaue Bergkämme. Gerade im Allgäu kann man das wunderbar erkennen. Das ist dann nicht so schwer nachzuvollziehen. Da hat man mittlerweile auch ein genaues Auge darauf. Bevor ich jetzt hier über den Kamm drüber fliege, sollte ich noch mal kurz aufs Navi gucken, ob die andere Seite nicht vielleicht schon Österreich ist.
Schön. Ach, es ist eine traumhaft schöne Gegend da unten. Wunderschön. Das kann man nicht anders sagen. Es ist so, so schön.
Und jedes Mal denke ich, eigentlich müsste man da mal runter wandern gehen. Und dann landest du halt am Schrecksee und du siehst so Wanderstrecke 9,5 Stunden. Denke ich mir doch, bin ich denn bekloppt? Ich bin hier nach 20 Minuten, bin ich hier mit dem Hubschrauber oben. Ich gehe doch nicht 9,5 Stunden wandern, um dann mich nicht zu trauen, in diesen See zu springen, weil er irgendwie gefühlte 9 Grad hat.
Tim, du hast das Prinzip Wandern noch nicht verstanden.
Doch, ich habe das sehr gut verstanden. Ich kann das alles, was andere in 3 Wochen Urlaub machen, in 2 Tagen abfrühstücken.
Ja, genau, mit Hubschrauber. Richtig. Du kürzt das Ganze.
Du glaubst gar nicht, in wie vielen Gipfelbüchern ich stehe.
Ach, Wahnsinn, ja. Also es ist wirklich eine schöne Gegend da unten, ein Traum. Und dann fliegt ihr mit wie viel Hubschraubern da runter und wieder hoch?
Also wir fliegen in kleinen Gruppen runter. Das sind dann so, weiß ich nicht, 3, 4 Hubschrauber. Also wir fliegen dann mit der Bundespolizei runter. Vielleicht auf dem Weg kommt Hessen dazu, Rheinland-Pfalz. Und da unten sind wir dann so 12 Hubschrauber, also ein Dutzend Hubschrauber zusammen. Das ist schon beeindruckend, muss man sagen, weil wir dann auch ein bisschen Formationsflugausbildung natürlich machen. Weil es halt einfach das Sicherste ist, wenn sich so viele Hubschrauber bewegen, dass sie sich gemeinsam koordiniert bewegen und nicht alle das machen, was sie wollen. Weil dann wird es schwierig. Von daher fliegen wir dann zum Beispiel jeden Morgen, sind wir in Oberschleißheim stationiert und fliegen dann zu unseren Außenlandeplätzen, wo wir über den Tag sind, entweder in der ersten Woche südlich vom Chiemsee, in, ja, Bernauer Moor heißt es. Dort haben wir unseren Außenlandeplatz in der ersten Woche, in der zweiten in Füssen auf dem Segelfluggelände. Und da fliegen wir dann von München aus Oberschleißheim hin. Und wer uns dann schon mal von unten sieht, da oben am Himmel, das sieht schon ganz gut aus, wenn 12 Hubschrauber in so einer Kette links oder rechts fliegen oder mal in einer anderen Formation, hat schon was.
Toll. Also wirklich eine schöne Sache, vor allen Dingen, wenn man wirklich damit so vielen Hubschraubern unterwegs ist. Das glaube ich dir. Da wird ja auch immer wieder mal hier und da im Internet von gesprochen, wenn ihr da unten seid. Dann gibt es auch die ein oder anderen Radarbilder, wo ihr euch alle gerade verteilt, dass ihr euch eben nicht alle gegenseitig über den Haufen fliegt, sondern ne, ich glaube, ihr macht ihr dann morgens aus, hey, heute, du gehst dahin, du machst dies, das mach jenes. Wird das spontan entschlossen oder gibt es da einen Plan? Nee, das sind die Stationen, zack, zack, zack. Das muss abgearbeitet werden.
Also die Organisation da hinten, wirklich großer Shoutout an die Luftfahrerschule der Polizei, die machen das seit Jahren, organisieren die das, es werden immer mehr Luftfahrzeuge und die Organisation dieses Jahr oder jedes Jahr ist super, dieses Jahr war der Hammer, es war wirklich von vorne bis hinten perfekt organisiert, da wird auch immer ein riesen Tross mitgeführt, man sieht ja dann immer nur, ja, die Piloten gehen ins Gebirge, aber wir haben da unten Tower, wir haben Tankfahrzeuge, wir haben medizinische Versorgung, wir haben technische Versorgung. Also was da unten alles rumläuft an Personal, die nur da sind, um uns in die Berge zu kriegen, sind mindestens nochmal genauso viele wie Leute, die da halt die Ausbildung bekommen. Also von daher super geil organisiert, super geil gemacht. Das hat Ausmaße von wirklich einem Großeinsatz. Ich meine, da laufen 60, 70 Leute unten rum insgesamt. Das zu stemmen ist nicht so einfach und ich bin froh, dass wir uns da einfach, in Anführungsstrichen, einfach an die Luftfahrerschule anschließen und die das für uns vorbereiten, weil die einfach die Personalkapazitäten haben. Aber trotzdem, auch das ist nicht so einfach zu handeln. Und von daher nochmal Shoutout, vielen Dank an die Bundespolizei, Luftfahrerschule, vor allem an das Personal hinterm Vorhang, das man gar nicht so sieht. Die leisten da super Arbeit, ohne dass die direkt wirklich was davon haben. Super Sache. Macht jedes Jahr enorm Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und gerade wenn es dann so rund läuft, wir hatten dieses Jahr noch nicht mal einen technischen Defekt oder so. Normalerweise haben wir den Hubschrauber immer irgendwo einen Tag stehen, weil irgendwas ist. Dieses Jahr lief das wie geschnitten Brot durch und es war einfach wieder eine sehr schöne Erfahrung.
Schön. Toll. Naja, vielleicht, wenn ihr das nächste Mal hier vorbeikommt. Das war auch eine schöne Story, die du mir erzählt hast, aber die können wir hier, glaube ich, nicht erzählen.
Naja, also vielleicht dürfen wir nächstes Jahr auch als Polizeihubschrauber in Reichelsheim landen. Ja,
genau.
Mehr möchten wir dazu mal nicht sagen.
Ja, das ist wirklich, das können wir dann nächstes Jahr erzählen, dann ist es wieder ein Jahr her, würde ich mal sagen. Ja. Aber ich glaube, ich musste mal mit runter, ich muss mir das mal angucken, das ist echt spannend. Cool. Toll, Tim. Waren doch wieder 3 sehr spannende Themen heute, würde ich sagen. Und jetzt sind wir ja kurz vor der Messe. Der nächste Podcast ist ja praktisch schon nach der Messe, kann man so sagen, ne? Oder während der Messe, nach der Messe, ja. Das heißt, da freuen wir uns sehr drauf. Also lieben Dank auch an euch alle da draußen fürs Zuhören. Kommt nochmal vorbei auf der Messe. Wie gesagt, wenn ihr uns nicht direkt findet, schickt uns sonst über unseren Podcast-Kanal auf Instagram, schickt uns eine Nachricht, dann können wir euch sagen, wo wir gerade sind. Oder ihr wartet auf uns. Wir haben da eine Beachflag stehen und noch so ein paar andere Sachen. Da findet man uns schon irgendwie. Aber es kann natürlich auch sein, dass Tim und ich mal nicht am Stand sind, aber wir kommen dann dahin wieder zurück oder ihr kommt zu uns. Also sind wir gerne für euch da, können wir ein bisschen quatschen und gerade wenn nochmal Leute DLR-Testfragen haben zu Tim, sehr gerne.
Zum Beispiel.
Ja. Und wenn sie im zivilen Hubschrauberpilot werden möchten, dann gerne zu mir und dann quatschen wir darüber. Also danke Tim, danke an euch.
Ja, danke dir Andreas, danke fürs Zuhören da draußen.
Gerne und wir zwei sehen uns in Amsterdam wieder.
Ja, ich freue mich.
Ich auch.
Ja, also jetzt bis dort
nächste Woche passt. In ein paar Tagen.
Ja,
ja,
bis in ein paar Tagen.
Genau.
Mach's gut.
Macht's gut, bis dann. Ciao.
Tschüss.